HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Alexander Grau, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Herr Grau, Sie sind Philosoph, Autor, Journalist und haben eine regelmäßige Online-Kolumne in der Zeitschrift Cicero. Und Sie haben 2017 ein Buch geschrieben, das heißt Hypermoral, die neue Lust an der Empörung. Darin beklagen Sie ein zu viel an Moral. Und ein Jahr später, im Oktober 2018, schrieben Sie ein weiteres Buch, Kulturpessimismus. Und obwohl Sie selber zugeben, dass der Kulturpessimismus eigentlich eine überholte Geisteshaltung ist, sympathisieren Sie doch mit dieser Geisteshaltung. Also Sie sind selber irgendwie kulturpessimistisch, sage ich mal. Was das genau ist, darüber sprechen wir noch im Laufe unseres Doppelkopfgesprächs. Das hört sich so an, als seien Sie ein bisschen unzeitgemäß oder vielleicht sagen wir wenigstens nicht Mainstream-mäßig.
Ja, unzeitgemäß, dieses Schlagwort verbindet man ja normalerweise mit Friedrich Nietzsche und seinen unzeitgemäßen Betrachtungen. Den Vergleich mit Nietzsche, den scheue ich jetzt ein bisschen. Es ist auch die Frage, inwieweit Nietzsche selber überhaupt unzeitgemäß war. Er hat ja seine Zeit sehr gut analysiert und auf den Punkt gebracht. Und das wäre wahrscheinlich nicht gegangen, wenn er so unzeitgemäß gewesen wäre, wie er selber sich stilisiert hat. Nun gut, reden wir nicht über Nietzsche. Als unzeitgemäß würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ich stehe allerdings, da haben Sie recht, dem sogenannten Zeitgeist oder was man neuerdings Mainstream nennt, etwas kritisch gegenüber. Das ist aber eine gute alte Tradition, die eigentlich sehr zeitgemäß ist und sehr zeitgemäß sein sollte zur Moderne und zum modernen Kulturbetrieb. Zu modernen Ideologien hat auch immer die Kritik gehört. Allerdings, genau das vermisse ich in den letzten Jahrzehnten etwas. Es hat sich eben tatsächlich dieser berühmte Mainstream durchgesetzt und egal in welchen Kultureinrichtungen man ist, ob im Stadttheater um die Ecke, im Kino oder in einer Talkshow, man hat auch den Eindruck, es wird immer eine sehr, sehr ähnliche Ideologie propagiert und da ist es nötig, hin und wieder auch mal zu widersprechen.
Dieser Mainstream, könnte man ja auf den Punkt bringen, ist einer, der, wie es auch im Titel Ihres Buches heißt, so eine Hypermoral stilisiert. Also ein zu viel an Moral in gesellschaftlichen Zusammenhängen, gar nicht als individuelle Moral. Spontan würde ich ja erstmal sagen, kann man überhaupt zu viel Moral haben? Ist unser Problem nicht eher vielleicht, dass es in der Politik zu wenig Moral gibt und zu viel Sachzwang?
Hypermoral meint nicht zwangsläufig ein zu viel an Moral. Es kann auch ein zu viel an Moral geben. Im Übrigen, das kennen wir alle, also sehr, sehr puritanische Vorstellungen. Das kann alles sehr eng und sehr beengend werden. Und insofern sind ja auch die Liberalisierungen, die die Moderne mit sich gebracht haben, erst einmal zu begrüßen. Sie haben Freiheit gebracht und sie haben diese dogmatische, puritanische Moral, die vielleicht einige Jahrhunderte lang Europa beherrscht hat, zumindest dem Reden nach, wie es faktisch war, wissen wir ja häufig gar nicht, aber der Ideologie nach etwas zurückgedrängt. Das ist ja auch erstmal positiv. Ich meine mit Hypermoral also nicht ein zu viel an Moral, sondern eine Ergreifung des öffentlichen Diskurses. Moralische Argumente haben einfach in unserer politischen und öffentlichen Debatte eine Reputation erhalten, die Sachargumente teilweise zurückdrängt. Und die Diskussion eben auch häufig unsachlich und sehr emotionalisierend macht. Man kann das häufig im Fernsehen sehr gut verfolgen und die Medien sind übrigens daran nicht unschuldig, dass diese Debatten häufig sehr emotionalisiert werden. Es ist eben sehr viel einfacher, moralisch anklagend zu argumentieren, vielleicht auch an den jeweiligen Gegner moralisch anzuklagen, ihn versuchen moralisch bloßzustellen, als mit nüchtern, sachlichen, vielleicht auch technokratisch anmutenden Argumenten zu kommen. Also der moralisch Argumentierende ist immer in einer rhetorisch positiven Situation. Er kann sich als Menschenfreund darstellen, als empathisch. Das kommt notwendigerweise rhetorisch positiv rüber, menschenfreundlich rüber. Und dagegenüber ist natürlich das kühle Sachargument rhetorisch im Nachteil. Aber darunter leidet die politische und öffentliche Debatte.
Nicht nachdenken, bekennen, schreiben Sie auch recht polemisch in Ihrem Buch. Und auch die richtige moralische Haltung brauche keine Sachkenntnis. Das hört sich ja schon ganz provozierend an, oder?
So ist es aber häufig. Es ist eben einfacher, die richtige moralische Position zu haben, als sich auszukennen. Und dafür gibt es ja in den politischen Themen, die uns täglich beschäftigen, eine ganze Reihe. Beispiel, das Prominente ist etwas aus dem Visier geraten. Das ist eigentlich immer noch, finde ich, die Atomkraft. Es ist eben sehr viel einfacher, irgendwelche Horrorszenarien an die Wand zu malen. Es ist auch sehr viel einfacher, Atomkraftwerke abzuschalten, weil in Japan aufgrund eines Erdbebens und eines Tsunamis ein Atomkraftwerk überspült wurde, als sachlich zu argumentieren und auch sachlich gegen diese Empörungs- und Erregungs- und vielleicht auch Ängstigungsspiralen anzuargumentieren, die gerade in den Medien angetrieben werden. Aber genau das scheut man eben. Und ist natürlich ein rein verfahrenstechnisches Argument, dem können die wenigsten folgen. Das ist auch mühsam, das ist äußerst trocken und ist eben einfacher, einfach Horrorszenarien an die Wand zu malen und mit Ängsten zu spielen, als sich mit solchen Sach- und Fachfragen auseinanderzusetzen.
Letztlich, aber jetzt bleiben wir ruhig mal beim Thema Atomkraft, ist es ja so, natürlich, denke ich, braucht man Sachkenntnis, Sachverstand, um zu beurteilen, wie riskant oder auch nicht riskant ist Atomkraft. Aber letztlich, wenn man diese Sachkenntnis sich angeeignet hat, wenn man weiß, es gibt die und die technischen Risiken, dann kommt doch eigentlich automatisch die Frage, ob solche Risiken zu verantworten sind. Ja oder nein? Also das heißt, dann kommt doch eigentlich die normative Frage, nach der ich entscheiden muss.
Das ist vollkommen richtig, das bezweifle ich auch gar nicht. Mein Punkt ist, natürlich gibt es quasi keine Frage, das kennen wir auch aus unserem Privatleben, die sich nicht im Grunde auch moralisch stellen lässt. Die Frage ist nur, an welchem Punkt der Debatte macht man das eigentlich? Und wann soll das moralische Argument greifen? Und meine Kritik an vielen politischen Diskussionen wäre nicht, dass irgendwann am Ende des Tages auch mal eine moralische Frage gestellt wird, sondern dass alles andere einfach abgeblendet wird und man gleich mit der moralischen Frage einsteigt, gleich mit Verantwortungsethik und was dann so die großen Schlagworte sind und den sachlichen Diskurs überhaupt nicht mehr zu Wort kommen lässt.
Noch ein anderes Beispiel, weil ich das definitiv so ein bisschen kompliziert finde mit der Moral und der Übermoral, also der Hypermoral. Nehmen wir Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, die sind ja sehr umstritten. Wenn wir jetzt von den moralischen Fragen absehen, dann könnten wir sagen, das ist eine ökonomische Frage. Rechnet sich das letztlich für uns, dass wir Waffen an die Saudis verkaufen? Aber welche Frage hätte denn jetzt eigentlich Vorrang? Also ist es die Frage, sollen wir verkaufen, weil es sich ökonomisch rechnet? Oder dürfen wir das, also können wir das moralisch verantworten?
Es ist ein ganzes Bündel von Fragen, das sich da stellt und die moralische ist eine davon. Auch hier werden die Diskurse häufig wahnsinnig verkürzt. Also wenn wir darüber diskutieren, ob man irgendwelche, worüber ging es jüngst, Bauteile für Transportfahrzeuge, wenn ich mich richtig entsinne, mit denen man jetzt keine, weder ein anderes Land angreifen, noch einen Aufstand niederschlagen kann, sondern einfach nur gut Fahrzeuge reparieren letzten Endes. Da macht man sich ja nicht mal irgendeiner direkten Mittäterschaft schuldig, selbst mit größerer Fantasie. Also das, da muss man dann sagen, das ist reine moralistische Rhetorik, die dann gefahren wird. Und natürlich sind das äußerst komplexe Fragen, weil Saudi-Arabien auch bei allen Bauchschmerzen, die man vielleicht hat, aber weltpolitisch gesehen auch eine Art Verbündeter ist in einer äußerst komplizierten Region. Und man sich natürlich auch nicht gemein machen will mit anderen, die den Gegnern Saudi-Arabiens in dem Fall, dem Iran, auch jetzt kein angenehmes Regime. Und da ist es einfach eine wahnsinnige Verkürzung zu sagen, naja, das sind Waffen, Waffen töten, also sind Waffen schlecht.
Wobei man natürlich sagen muss, dass die Realpolitik ohnehin oft nach Sachzwang entscheidet und nicht nach Moral.
Ja, zum Glück muss man ja sagen, aber ich habe, aber vielleicht täuscht der Eindruck aus, das möchte ich jetzt gar nicht bezweifeln, aber mein Eindruck auf jeden Fall ist, dass diese reinen Sacherwägungen zunehmend zurückgestellt werden. Auch vielleicht durch die neuen Medien oder durch die gesamtmediale Entwicklung sieht sich nach meiner Beobachtung die Politik unter einem viel, viel stärkeren Rechtfertigungsdruck. Und der wird eben dann, man könnte es sagen, populistisch beantwortet. Nicht populistisch in dem Sinne, wie es immer häufig verwendet wird, sondern einfach, dass man eben die populäre, im Zweifelsfall eben die einfache, im Zweifelsfall eben die moralische Entscheidung trifft oder auch zu, oder zumindest Sachentscheidungen moralisch versucht zu begründen.
Moral gab es ja nun eigentlich immer, weil Moral ja sozusagen das zwischenmenschliche Verhalten in einer Gesellschaft reguliert. Aber früher, beschreiben Sie ja auch, war Moral eingebettet in Religion, in Tradition. Und das hört sich manchmal für mich, wenn ich ihr Buch lese oder als ich ihr Buch gelesen habe, so an, als sei das irgendwie besser gewesen. War das wirklich besser, also Moral sozusagen in der Religion, in der Tradition zu verorten?
Na, es hat einen erheblichen Vorteil. Die Moral wird beschränkt. Es gibt noch Erwägungen, ob die jetzt rationaler waren oder nicht, sei einmal dahingestellt. Aber es gibt Erwägungen, die außerhalb der Moral liegen. Es gibt einfach Normierungssysteme, die Tradition, die Kultur, die Religion, was auch immer, die Moral einhegen. Moral steht nicht einfach frei im Raum, sondern ist eins unter anderen Normierungssystemen, würde ich sagen, also die unser Miteinander regeln. Und das hat sich geändert in der Moderne. Das ist einfach ein Ergebnis der Säkularisierung. Und die Moral steht nun quasi alleine da. Sie regelt sich quasi selbst. Und das ist eigentlich das, was ich als Hypermoral bezeichne. Das hat den einen Vorteil, dass solche moralischen Diskurse häufig rationaler geklärt werden. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Dagegen spricht erstmal auch gar nichts. Hat aber den Nachteil, dass Moral sozusagen selbstlegitimierend wird.
Nochmal zurück auf die Systeme von Moral, die in Religion oder Tradition eingebettet waren. Also ganz konkret, bei Katholiken war Geschlechtsverkehr vor der Ehe verboten, weil der Geschlechtsverkehr der Familiengründung innerhalb der Ehe als Sakrament diente. War das jetzt, also das wäre eine Einbettung von Moral in ein religiöses System, normatives System. Aber ich kann mich damit nicht wirklich anfreunden. Also da hätte ich schon das Gefühl, diese Autonomie, von der Sie sprechen, die Moderne dann kennzeichnet, ist doch letztlich das, was mir persönlich jedenfalls näher wäre, zu sagen, ich entscheide doch darüber, ob ich Sex vor der Ehe habe oder nicht.
Ja, natürlich. Ja. Das war, glaube ich, bei den Protestanten auch nicht anders. Da muss man muss ich als Protestant sagen.
Also das ist jetzt Protestant. Ja.
Aber Sie haben natürlich erstmal recht. Ja, so ist das. Die Moderne hat Autonomie mit sich gebracht. Sie hat Freiheit der Entscheidung mit sich gebracht. Sie hat Individualität mit sich gebracht. Wir basteln uns unsere Moral selber. Und das hat auch einige große Vorteile. Aber meine These wäre eben, deshalb haben wir Moral letzten Endes politisiert, weil wir das Moral im privaten Leben abgeschafft haben, weil wir eigentlich, ja natürlich, also wir haben gewisse Anstandsregeln natürlich noch, aber das ist bei weitem nicht vergleichbar mit den von Ihnen ja angedeuteten religiös eingefärbten Moralvorstellungen vergangener Jahrhunderte. Und da der Mensch aber irgendwie Orientierung braucht und Normen braucht, an denen er sich irgendwie ausrichtet, haben wir die Moral, die wir im Privatleben als einengend ablehnen, eben ins Politische ausgelagert. Und das ist natürlich äußerst bequem, weil es ja für mich persönlich kaum Folgen hat, außer vielleicht mal den Müll zu trennen. Aber ansonsten kann ich mein völlig emanzipiertes, mich selbst suchendes, findendes, wie auch immer, Leben leben und mich im Zweifelsfall so richtig schön ausleben auch, solange ich nur gegen den Klimawandel bin, gegen Rüstung und für was weiß ich irgendetwas. Und das ist letzten Endes auch eine sehr, sehr bequeme Position, weil sie persönliche Libertinage mit einem doch streng moralischen Bewusstsein verbinden kann.
Würden Sie denn eigentlich sagen, dass Moral, also moralische Normen, etwas Kulturgebundenes sind? Oder würden Sie sagen, dass es etwas Universalistisches in der Moral gibt? Also dass es Normen gibt, die eigentlich für alle gelten oder gelten sollten?
Universalistisch ist ein starkes Wort. Das heißt ja streng genommen, dass alle intelligenten Geschöpfe im Universum sozusagen nach reiflicher Überlegung zustimmen müssten. Dass es also so eine Art universale Vernunft gibt. Das glaube ich nicht. Es gibt allerdings anthropologische Konstanten. Offensichtlich lehnen alle uns bekannten menschlichen Gesellschaften und Kulturen Diebstahl ab. Sie lehnen Mord ab. Also da gibt es einfach einen gewissen anthropologischen Grundkonsens. Aber natürlich, wenn es dann auch weitergeht, klar, da bin ich sozusagen moralischer Relativist, natürlich, unsere Wertvorstellungen sind zeitgebunden, sie sind kulturgebunden, sie sind abhängig von den, da wäre ich quasi ganz Marxist, wenn Sie so wollen, sozioökonomischen Bedingungen, die unsere Gesellschaft hat. Also in dem Sinne bin ich einfach Relativist.
Also auch Menschenwürde wäre etwas Relatives?
Das sehen wir ja schon. Also darüber, was jetzt Menschenwürde ist, darüber herrscht ja auf diesem Globus kein Konsens. Natürlich tritt der Westen mit seiner liberal-universalistischen Tradition teilweise sehr, sehr selbstgerecht, wie man sagen muss, auf und behauptet, dass aber aus der Behauptung wird keine Tatsache, indem man es immer wieder behauptet. Was gar nicht bedeuten soll, dass sich diese westlichen Werte nicht doch durchsetzen und dass die nicht wirklich empirisch universalisierbar sind und dass in 100 Jahren überall auf dieser Welt auch politisch Regierungen, Regime sitzen, die dem westlichen Liberalismus huldigen. Aber wir müssen einfach erstmal zur Kenntnis nehmen, die Vorstellung von Menschenwürde und Menschenrechten unterscheiden sich einfach auf der Welt. Das ist einfach erstmal eine empirische Tatsache.
So, jetzt machen wir erstmal Musik und da haben Sie sich als erstes von Robert Schumann aus dem Liederkreis Opus 39 das erste Lied gewünscht. Sind ja alles in Vertonungen von Eichendorff-Gedichten. Und dieses Lied heißt In der Fremde, wird gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau. Da geht es so richtig schön romantisch um die Ortlosigkeit und die Heimatlosigkeit und die Elternlosigkeit und den Tod. Sind Sie selbst so ein bisschen Romantiker, Herr Grau?
Natürlich bin ich auch in meinem tiefen Innern Romantiker und ich habe Schumann natürlich deshalb gewählt. Nicht, weil ich mich so schrecklich fremd fühle, aber man überlegt natürlich, wenn man so eine kleine Musikauswahl zu treffen hat, was ist jetzt irgendwie charakteristisch. Und ich bin ein großer Liebhaber Schumanns, ich bin auch ein großer Liebhaber der Romantik, insbesondere der romantischen Musik und daher fand ich das ganz treffend.
Gerade das Lied In der Fremde, Text von Josef von Eichendorff, komponiert von Robert Schumann, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau. Gast im Studio hier im heutigen Doppelkopfgespräch auf HR2 Kultur ist der Philosoph und Autor Alexander Grau. Sie haben ja mal gesagt, Herr Grau, während Ihres Philosophiestudiums hätten Sie sich innerhalb der praktischen Philosophie, also der Moralphilosophie, eigentlich immer schon fremd gefühlt. Sie haben sich irgendwann auch schon mal als moralischen Antirealisten bezeichnet. Also war das da auch schon so, dass Sie das Gefühl hatten, Sie schwimmen so ein bisschen gegen den Mainstream? Und was ist überhaupt ein moralischer Antirealist?
Nun, ein moralischer Antirealist, das ist jetzt philosophisch-technische Terminologie. Realismus meint ja, wird ja in der philosophischen Diskussion erstmal ganz neutral verwendet. Das heißt einfach, ein Realist ist jemand, der etwas für real hält, was auch immer. Nun gut, wenn ich gesagt habe, ich bin moralischer Antirealist, dann meine ich eben, es existieren keine Werte im strengen Sinne von existieren. Es gibt eben philosophisch-ethische Positionen, die das Gegenteil behaupten, moralische Realisten, die sagen, es gibt tatsächlich Werte, Normen, die gibt es in einem ganz emphatischen Sinne und daher können wir sie auch rational erkennen, fast analog zu irgendwelchen naturwissenschaftlichen Tatsachen, die existieren. Und da würde ich eben widersprechen und in diesem Sinne bin ich moralischer Antirealist.
Der Moralismus ist unser Religionsersatz. Darüber haben wir jetzt auch schon eine ganze Weile gesprochen. Und dass die Religionen heute, jedenfalls in westlichen Ländern, muss man vielleicht einschränken, eigentlich keinen oder kaum noch Sinn schaffen. Und dass die Kirchen ihrerseits dann auch Religion im Wesentlichen auf Moral, also letztlich, so verstehe ich das, etwas Irdisches reduzieren. Oder wie meinen Sie das?
Ja, natürlich, aber das ist eine Beobachtung, die eigentlich 200 Jahre oder älter ist. Also entsprechende Entwicklung hat man im Grunde ja seit der Aufklärung, wo dann sehr früh auch Theologen, nicht nur Philosophen, versucht haben, die Essenz des Christentums letzten Endes auf moralische Aussagen zu reduzieren. Das waren damals sehr akademische Debatten teilweise, sehr abstrakte Debatten. Inzwischen ist es aber so, dass die kirchlichen Großorganisationen seit einigen Jahrzehnten, grob gesprochen seit den 50er, 60er Jahren, dazu übergegangen sind, ihre eigene Lehre zu moralisieren. Und das heißt halt, als Institution, die im öffentlichen Raum wirken, eben damit auch gleichzeitig zu politisieren. Und was uns entgegentritt, ist eben, dass dieses hochpolitisierte Institution- und Amtschristentum, das wir von beiden Konfessionen kennen und ihren Organisationen, das aber die leeren Kirchen zeigen, ist, denke ich, nicht unbedingt die Bedürfnisse anspricht, die Menschen an Kirche oder spirituelle Orientierung haben.
Wobei Sie selber, so scheint es mir ja, durchaus religiös ansprechbar sind.
Ich bin Kulturprotestant. Das heißt mit anderen Worten, ich bin persönlich nicht gläubig im strengen Sinne. Aber das bedeutet ja nicht, dass die christliche Tradition mir nichts bedeutet. Im Gegenteil, und gerade auch die protestantische Tradition, und damit meine ich jetzt nicht nur Bach-Passion oder so etwas, sondern eine ganze Denktradition, die sich damit verbindet, ist mir sehr, sehr wichtig und die halte ich sehr, sehr wertvoll. Mit beiden Konfessionen verbindet sich ja auch ein ganzer Denkstil, eine ganze kulturelle Haltung. Und in dem Sinne, wie gesagt, bin ich Kulturprotestant und in dem Sinne ist es mir auch wichtig, dass mit diesem Überlieferungsgut Christentum in beiden konfessionellen Ausformungen nicht Schindluder getrieben wird.
Nietzsche war ja eigentlich der Philosoph, der den Tod Gottes, das Ende Gottes verkündet hat. Und an die Stelle dieser göttlichen Regeln trat dann diesseitige Ideologien. Und zwar Ideologien, die ja auch zu blutigen Kriegen geführt haben im Namen der Nation, der Rasse, des Kommunismus und so weiter. Diese großen Erzählungen, die sind ja mittlerweile eigentlich auch aufgebraucht. Und letzten Endes stehen ja jetzt eigentlich heute solche Werte wie Vielfalt, Lob der Mischung, Multikulturelles, das Kosmopolitische, also so ein Votum für das Plurale. Dagegen spricht doch eigentlich nichts, nicht mehr im Namen einer großen Idee auftreten.
Das ist vollkommen richtig beobachtet, gilt natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, einschränkend vor allem für Westeuropa und Nordamerika und Australien, vielleicht noch für Teile Asiens, Japan vielleicht, aber auch da nur eingeschränkt. Also auch da dürfen wir uns nicht allzu wichtig nehmen und unsere Haltung für die universal gültige nehmen. Aber gut, für unseren Kulturkreis, insbesondere für Deutschland, gilt das ganz besonders. Was daran so spannend ist, um das mal ganz neutral zu formulieren, ist, dass die Werteorientierung sich in den letzten Jahrzehnten komplett verändert hat. Waren eben Werte noch bis vielleicht in das 20. Jahrhundert hinein, einfach Orientierungsmarker, die man im gewissen Sinne halt eben doch aus der Vergangenheit bezogen hat, von den Eltern bezogen hat, von den Großeltern bezogen hat, auch aus übergeordneten sozialen Gefügen wie ein Kulturraum einer Nation oder was auch immer. So ist in den letzten Jahrzehnten also diese Orientierung völlig ins Jetzige und ins Gegenwärtige gekippt. Also das moderne Individuum orientiert sich eben am Jetzt, an dem, was jetzt irgendwie modern ist, was irgendwie in ist, wie es dann heißt. Es orientiert sich an irgendwelchen medialen Vorbildern. Das ist erstmal einfach nur soziologisch beschreibend, das ist noch überhaupt nicht wertend, das muss man einfach erstmal zur Kenntnis nehmen und man muss sich darüber klar machen, was das bedeutet. Das ist wirklich ein Kulturbruch, auch da erstmal gar nicht mit dieser negativen Konnotation, aber mit allem, was wir seit Jahrtausenden von menschlichem Verhalten kennen. Der moderne Mensch, und das erst seit einem Wimpernschlag quasi, also seit wenigen Jahrzehnten, bezieht seine Werte und seine Haltung aus komplett anderen Ressourcen als seit Jahrtausenden davor. Das ist eine echte Kulturrevolution und die Erschütterungen, die damit einhergehen, sind gewaltig. Ich glaube, wir unterschätzen das vollkommen und wir reden es einfach schön und beruhigen uns. Aber wir müssen uns klar machen, was wir hier wirklich getan haben in den letzten Jahrzehnten. Das geht häufig ein bisschen unter.
Da meldet sich ja jetzt schon der Kulturpessimismus, würde ich sagen. Der ist allerdings an dieser Stelle noch gar nicht ganz vorgesehen. Da kommen wir später noch drauf. Ich möchte noch mal zurückkommen zu dem, was ich eben sagte, dass wir jetzt heute eigentlich eher so ein dieses Lob der Mischung des Multikulturellen, des Kosmopolitischen, des Pluralen singen. Aber Sie selbst meinen ja zum Thema Pluralismus, dass der Pluralismus selbst gar nicht pluralismusfähig sei, sondern dass man zwar Toleranz predige, aber eigentlich doch letztlich nur die eigene Meinung, den Mainstream akzeptiert.
Natürlich, also das kommt auch noch hinzu. Ist ein anderer Aspekt, aber diese Offenheit, diese Offenheitsideologie geradezu, die uns verkauft wird, ist ja selbst teilweise wahnsinnig borniert. Jeder, der eben nicht offen ist oder nicht offen sein will oder nicht offen erscheint, also es ist auch immer die Frage, was gilt eigentlich als offen, was gilt als tolerant, nicht? Der wird dann ganz schnell ausgegrenzt oder, da sind wir wieder bei der Moral, moralisch abgestraft. Ich war bei einer Lesung, da stand eine alte Dame auf und fragte, ja, warum muss ich denn eigentlich offen sein? Ja. Und ich konnte sie trösten und sagen, nein, sie müssen gar nicht offen sein. Es ist auch ein gutes Menschenrecht, nicht offen zu sein. Und in einer wirklich offenen Gesellschaft sollte es eben auch nicht offene geben können, ohne dass diese als, tja, also entweder moralisch nicht ganz auf der Höhe oder psychologisch irgendwie gestört oder sonst wie, auf jeden Fall charakterlich, menschlich nicht ganz auf der Höhe dastehen, sondern jeder sollte dann eben nach seinem Wertegefüge wirklich leben und sich auch artikulieren können.
Jetzt ist ja eigentlich dieses Postulat der Offenheit eins, was man immer dem linksliberalen Moraldiskurs zuordnen würde. Die 68er, die nach 68er würde man da sagen, bestimmen mit diesen Werten den öffentlichen Diskurs. Das sehen Sie ja eigentlich, denke ich, in größeren Teilen auch so. Jetzt ist aber ja diese Klage vom linksliberalen Mainstream mittlerweile durchaus beliebt, insbesondere natürlich eher bei konservativeren Teilen der Gesellschaft. Da wird ja über Tugendterror geschimpft und da wird auf politische Korrektheit geschimpft. Schließen Sie sich dieser Kritik an, weil ich finde, diese Kritik an der politischen Korrektheit oder an der fehlenden Meinungsfreiheit hat natürlich auch immer zur Folge, dass man für die eigene Meinung Meinungsfreiheit fordert, aber dann möglicherweise die anderen wieder unterdrücken würde.
Zunächst mit Ihrer letzten Bemerkung haben Sie vollkommen recht. Natürlich ist es so, dass die Forderung nach freier Meinungsäußerung immer alle Meinung umfassen muss. Mhm. Und beide politischen Lager, links und rechts, haben immer die Tendenz, wenn sie Meinungsfreiheit einfordern,
das
vor allen Dingen
selbst
die eigene Meinung im Blick zu haben. Das sieht man in den letzten Jahrzehnten lustigerweise besonders an der Linken, die jederzeit immer für freie Meinungsäußerung streitet, aber ganz große Probleme hat, wenn Konservative oder Rechte jetzt auch in den letzten Jahren im Kulturbetrieb auf den Plan treten und ihre Meinung äußern. Insofern vollkommen richtig, freie Meinungsäußerung muss für jeden gelten, auch für den jeweiligen Gegner.
So, Herr Grau, jetzt ist Zeit für die nächste Musik und jetzt hören wir Depeche Mode mit Breeze. Mir ist die Gruppe zwar bekannt, aber ich muss sagen, mir ist die immer eigentlich fremd geblieben, so populär sie ist. Was verbinden Sie damit, dass Sie sich das gewünscht haben?
Ganz einfach, meine Jugend. Ich bin ein typisches Produkt der 80er Jahre und Depeche Mode steht einfach dafür und das ist auch der Grund, weshalb ich sie ausgewählt habe. Ich hätte auch noch andere wählen können, aber dann habe ich mir überlegt, was passt eigentlich auch stimmungsmäßig am besten und Depeche Mode hat ja nun auch in den 30 Jahren, die es sie ungefähr gibt, wahnsinnig viel produziert. Ich habe mich dann einfach für dieses Lied entschieden, weil es so schön melancholisch ist und insofern in den Rahmen passt. Aber vor allen Dingen ist es vor allen Dingen eine Reminiszenz an meine Jugendzeit.
I heard a rumor, they travel far. You know what it's like, the way people are. They talk and they talk, though they don't understand. They'll whisper and whisper and lie on demand. Please tell me now, I want to know. I have to hear it from your lips. Say it's not so.
Grau, wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile über, wie Sie es nennen, das übersteigerte Moralempfinden, das unsere Zeit prägt. Aber worüber wir ja noch nicht gesprochen haben und was ja auch im Untertitel Ihres Buches Hypermoral auftaucht, das ist ja die neue Lust an der Empörung. Sie meinen ja, dass wir in einer Art Empörungsgesellschaft leben, was nicht zuletzt von den Medien oder den Massenmedien mit verursacht wird.
Richtig, natürlich. Also viele dieser Empörungsdiskurse, die wir ja inzwischen fast täglich haben. Also die Beispiele allein der letzten Wochen sind ja Legion. Diese ganzen kleinen Aufreger, die gäbe es ohne die modernen Medien und ohne das Internet nicht. Die sind, da braucht man Twitter für, da braucht man Facebook für, da braucht man die E-Mail-Plattformen, die dann dem normalen Internetnutzer das dann auch immer auf den Bildschirm bringen und der dann weiß, aha, darüber habe ich mich zu erregen und dazu habe ich eine eigene Meinung zu bilden. Und so dreht sich dann diese Empörungsspirale. Und wenn häufig von der Kluft in unserer Gesellschaft die Rede ist oder von dem Dissens in unserer Gesellschaft, dann muss man sich eben auch klar machen, dass es häufig einfach medieninduziert. Also diese Meinungsunterschiede in Bezug auf irgendwelche Ereignisse, was immer gerade wieder jemand gesagt hat oder getan hat, die gab es wahrscheinlich faktisch schon immer. Mhm. Nur blieben die eben im Privatkreis, am Mittagstisch, in der Kneipe. Und da hat man sich eben darüber ausgetauscht. Aber sie kamen nicht an die Öffentlichkeit und wurden nicht medial inszeniert. Und dadurch entsteht häufig auch der Eindruck von gesellschaftlichen Konflikten, die vielleicht in dem Maße, ich sage ausdrücklich in dem Maße, vielleicht gar nicht vorhanden sind, obwohl unsere Gesellschaft natürlich, wie schon gesagt, pluralistischer geworden ist und pluralistische Gesellschaften werden konfliktreicher.
Empörung, schreiben Sie aber auch, sei sozusagen die Gewissensberuhigung gegenüber Dingen, an denen wir häufig gar nichts ändern können. Also wir empören uns und das beruhigt sozusagen schon.
Natürlich, es ist psychologisch gesehen so eine Art Übersprungshandlung. Wenn ich nichts machen kann, empöre ich mich zumindest. Das gibt mir das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Und es ist auch eine Psychotechnik, um mit den Zumutungen, die insbesondere noch das gute alte Fernsehen natürlich uns bereitet, das Elend der Welt nämlich in die eigenen vier Wände zu lassen, irgendwie damit psychologisch umzugehen.
Nach allem, über was wir bis jetzt gesprochen haben, Herr Grau, wundert es mich ja eben nicht, dass Sie ein zweites Buch geschrieben haben mit dem Titel Kulturpessimismus. Das hat sich ja auch eben schon mal angedeutet, was Sie damit meinen. Und da beschreiben Sie ja eigentlich die Entwicklung unserer pluralen, liberalen Gesellschaften als äußerst problematisch. Wieso eigentlich?
Wir hatten es eben schon mal kurz angedeutet. Das Problem ist, dass moderne Gesellschaften ein vollständig neues Verhältnis zu dem entwickeln, was wir traditionellerweise Kultur nennen. Man könnte sogar sagen, und so spitze ich es in meinem Essay zu, faktisch schaffen sie eigentlich Kultur ab. Sie sind eigentlich nicht kulturfähig. Denn moderne Gesellschaften in all ihren Bereichen, ob in der Wirtschaft, aber auch in dem sogenannten Kulturleben oder im Medienbereich, sind eben auf Fortschritt, Veränderung, Innovation aus. Also das ist eine Gesellschaft, die moderne Gesellschaft ist eine, die idealerweise immer auf Veränderung gestellt ist. Aber genau das ist Kultur nicht. Wenn man sich anschaut, was Kulturen waren über Jahrtausende, was Menschen als Kultur begriffen haben und als Kultur behandelt waren, dann war es eben etwas zugespitzt formuliert, das Ewige, das Dauerhafte, das eben was kanonisiert werden konnte, was tradiert werden konnte, was dauerhaft Orientierung gab, das eben, was die Ahnen schon so gemacht haben und überliefert haben, das war eben Kultur. Und eine Gesellschaft, die alles, was tradiert ist, eigentlich im Gegenteil zum Unwert erklärt, zu dem, was überwunden werden muss, weil es eben verstaubt, gestrig und sonst was ist, vorsichtig formuliert, uminterpretiert den Begriff von Kultur ganz erheblich. Aber ich würde eben sagen, das ist keine Uminterpretation mehr. Das ist eben faktisch die Abschaffung von Kultur. Und dann leben wir eben in einer postkulturellen Gesellschaft. Man kann ja auch sagen, gar nicht schlimm. Warum brauchen Gesellschaften Kultur?
Aber ist denn Kultur wirklich immer etwas, was nach rückwärts gewandt ist oder Tradition bewahrt? Hatte Kultur nicht häufig auch etwas Sprengendes, etwas Innovatives?
Das ist eine komplett moderne und neue Vorstellung. Also wenn Sie sich Jahrtausende anschauen, soweit wir es historisch überblicken können, wenn wir in der Kulturgeschichte zurückschauen, gibt es immer auch ein Unbehagen an der jeweiligen Kultur der Zeit. Es gab natürlich immer Zeitkritik, es gab in dem Sinne immer Kulturkritik im gewissen Sinne, auch wenn das noch gar nicht den Titel hatte. Aber letzten Endes war doch die Legitimationskraft des Gegebenen, des Überliefernden sehr, sehr stark. Und die Moderne kennzeichnet sich eben dadurch, dass sie genau das völlig wegschlägt. Das wird zum Unwert erklärt. Tradition ist eigentlich etwas, was von folkloristischen Elementen vielleicht mal abgesehen, was es zu überwinden gilt. Und das ist eine komplett neue Geisteshaltung, die im Europa des 18. und dann als Massenphänomen des 19. Jahrhunderts entsteht. Das muss man überhaupt erstmal zur Kenntnis nehmen, um zu verstehen, wie moderne Gesellschaften funktionieren und wie auch der Kulturbegriff dann in modernen Gesellschaften verwendet wird. Der wird nämlich komplett anders verwendet.
Also Sie meinen, wir verabschieden uns eigentlich ständig von unseren Traditionen und finden diese Traditionen nicht mehr bewahrenswert?
Natürlich, also man kann das ja an der Kunstgeschichte eigentlich wunderbar exemplarisch aufzeigen. Im gewissen Sinne wird der Avantgardismus zur verbindenden Norm. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Normüberwindung zur Norm erklärt wird. Also herausragend ist eben die Person im Wissenschaftsbereich, im Kulturbereich, in der Wirtschaft insbesondere, der den ganz anderen Blick einnimmt, der das Alte hinter sich lässt. Das ist die Leitideologie unserer Zeit. Und das ist kaum noch vereinbar mit dem, was traditionellerweise als Kultur verstanden wird. Dann muss man eben den Kulturbegriff erheblich uminterpretieren. Dann wird er ziemlich beliebig. Dann wird jedes Artefakt oder alles, was irgendeiner kreativ hervorbringt, eben zur Kultur erklärt. Ja, das ist dann so. Aber dann wertet man den Kulturbegriff eben um und das muss man eben deutlich machen.
Würden Sie damit sagen, wir haben auch nicht mehr so etwas wie einen Kanon und das bedauern?
Wir haben keinen Kanon mehr. Nein, dass wir einen Kanon haben, das ist noch eine schöne alte Tradition. Wir werden den in dem Sinne wahrscheinlich auch noch einige Jahrzehnte oder was weiß ich was haben. Aber man merkt ja, wie sehr dieser Kanon immer wieder angegriffen und attackiert wird. Das einzig Interessante ist eigentlich daran, dass sich immer noch Leute finden, die sich wahnsinnig progressiv und wahnsinnig fortschrittlich deshalb vorkommen, weil sie den Kanon attackieren. Also eigentlich ist der Kanon ja schon tot. Dass es also immer noch Leute gibt, die sich als progressive Menschen inszenieren, dadurch, dass sie auf diesen toten Hund einschlagen, das ist eigentlich erstaunlich. Obwohl ich als konservativ denke, der Mensch ist zutiefst bedauere. Ich halte einen Kanon in vielen Bereichen für sehr, sehr wichtig und wende mich da auch gegen diese Tendenzen der Gleichmacherei in vielen Bereichen. Aber man muss wahrscheinlich trocken zur Kenntnis nehmen, nein, eine Moderne, die sich selbst auch als modern auffasst, ist nicht kanonfähig. Sie will das nicht. Das hieße nämlich, unmodern zu sein.
Mir ist nicht ganz klar bei dem, was Sie kulturpessimistisch artikulieren, ob Sie damit eigentlich auch so etwas meinen, ich sag mal, wie einen Werteverfall, also kulturelle Werte, die keinen Bestand mehr haben.
Man darf nicht Kunst mit Kultur verwechseln. Ja. Das wird ja häufig gemacht. Also das war ja häufig so die Schiene der traditionellen Kulturpessimisten des 19. Jahrhunderts. Wenn die von Kulturverfall sprachen, dann meinten sie ja häufig Niedergang der Hochkulturleistung und vielleicht noch Niedergang der Sitten im Alltag. Das ist ein bisschen verkürzter Kulturbegriff. Das ist ein bisschen unreflektierter Kulturbegriff. Nein, also ich würde schon einen erweiterten Kulturbegriff ganz gängig erstmal veranschlagen. Kultur ist eben das, was anders sein könnte. Also das, was eben Menschen machen, tun, hervorbringen auf jeder Ebene und jetzt nicht erstmal zwischen Hoch- und Alltagskultur unterscheiden und einfach Gebräuchen und Sitten. Aber um dann doch irgendwie einen normativen Boden zu gewinnen, muss man eben zur Kenntnis nehmen, dass diese ganzen, dass Kultur eben durch Regeln festgelegt wird. Und das kann man eben exemplarisch dann auch an der Kunst klar machen. Deshalb kann man Kunst dann eben doch als Beispiel verwenden für das, was in der Gesellschaft insgesamt abläuft. Und Künstler haben da häufig ein ganz, ganz feines Gespür für. Und diese Tendenzen, die strukturellen Tendenzen, die moderne Gesellschaft im 20. Jahrhundert erfasst hat, hat eben schon einige Jahrzehnte früher die Künstler erfasst und ihre Auffassung von Kunst.
Herr Grau, mit Blick auf die Zeit müssen wir langsam zum Ende unseres Doppelkopfgesprächs auf HR2 kommen. Am Ende würde ich gerne noch mal ein bisschen was Persönliches zu Ihnen sagen. Einen Kulturpessimisten, wir sprachen ja gerade darüber, Sie haben ein Buch geschrieben, Kulturpessimismus, und haben doch selber eine Affinität dazu. Den stelle ich mir ja so vor, so war es ja traditionell jedenfalls. Das ist ein Intellektueller, der irgendwie angewidert auf das Weltgetümmel blickt und dann, wenn er von seiner Arbeit aufschaut, zum Beispiel in die Einsamkeit der Natur flieht. Also das hatten wir jetzt zum Beispiel bei Nietzsche, der war in Sils Maria in der Schweiz. Das hatten wir bei Heidegger, der immer auf seinen Schwarzwaldwegen wandelte. Haben Sie sowas Ähnliches? Leben Sie auch so? Sie sehen von der Arbeit mit Verachtung auf das Weltgetümmel, obwohl Sie wohnen in München-Schwabing, das hört sich recht lebendig an.
Das hört sich lebendig an, das ist auch sehr lebendig. Es ist sicherlich aus ganz anderen Gründen, aus sozialen Gründen, ökonomisch, ein ganz besonderes Fleckchen, Schwabing. Aber Sils Maria oder Tottnauberg, ich kann verstehen, wie man die Sehnsucht nach Tottnauberg hat. Ich habe sie auch manchmal, gerade wenn ich ein Buch schreibe, dann wäre ich manchmal ganz froh. Aber ich habe eben zwei Kinder und die gehen in die Schule. Und da muss man einfach sagen, das ist auch ein gesundes Korrektiv. Die Kinder und die Schule und der Alltag in Schwabing oder wo auch immer, dann in der Hütte auf Tottnauberg zu sitzen und auf die Welt herabzuschauen, das kann einen auch zum Sonderling machen. Und man braucht gerade als Kritiker der Kultur oder als Skeptiker, vielleicht würde ich mich einfach als Skeptiker bezeichnen, einfach auch den alltäglichen Eindruck, wie die Menschen eben leben, wie sie sich verhalten, was gerade so wieder an modischen Marotten die Gesellschaft beschäftigt. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, mittendrin zu sein und eben nicht in Tottnauberg.
Und dennoch schauen Sie immer so ein bisschen von oben aus dem Turm herab?
Ah, das klingt nicht besonders sympathisch. Also das möchte ich mir nicht gemein machen. Weder von oben, das klingt ja wahnsinnig arrogant, nein, um Gottes Willen. Und dann klingt es auch noch weltfremd, weil man automatisch an diesen Elfenbeinturm denkt. Nein, nein, also aus der Ebene heraus.
Aus der Ebene heraus, aber dennoch, Sie sprachen ja gerade, wie Sie auch in dieser Ebene wirklich verwurzelt sind, habe ich ja den Eindruck, es gibt dann so kleine Fluchten. Denn, das muss ich jetzt noch loswerden, um Ihnen als Person vielleicht noch etwas näher zu kommen. Sie haben ja eine eigene Website und auf dieser Website, da steht ja das, was immer auf Websites steht. Also da kann man Text von Ihnen lesen, Ihren Lebenslauf studieren, gucken, was unter Aktuelles steht. Und dann steht da für mich eigentlich völlig unvermittelt auf einmal Rennrad. Also ja. Das scheint ja irgendetwas zu sein, was sehr viel über Sie aussagt. Sonst stände es nicht auf Ihrer Website.
Also, das hat mir jetzt nicht mein Imageberater geraten, den ich gar nicht habe, sondern ich bin inzwischen, das liegt an meinen privaten und beruflichen Lebensumständen, komme ich kaum noch dazu. Ich bin jahrelang sehr, sehr intensiv Rennrad gefahren und halte es trotz der unschönen Sachen, die es im Profibereich in diesem Sport gibt, immer noch für einen ganz, ganz großartigen Sport und nehme mir auch jedes Frühjahr wieder vor, jetzt wieder intensiver und mehr zu fahren oder wieder an alte Formen anzuknüpfen. Alte Konditionsformen anzuknüpfen. Oder zumindest versuchen, da wieder ranzukommen. Aber es ist auch ganz, also Sport ist einfach auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Sonst, um sowohl gedanklich als auch vom Körperempfinden her wieder ganz bei sich zu sein und auch mal und auch einfach um abzuschalten. Sport ist meine Form der Meditation letzten Endes. Ich kann mich nicht auf die Yogamatte legen, aber im Rennradsattel, das ist wunderbar.
Im Münchner Umland?
Im Münchner Umland dann, im Süden von München, ja.
Okay, Herr Grau, dann sind wir jetzt wirklich am Ende und uns bleibt nur noch die letzte Musik anzukündigen. Und da haben Sie sich von Rachmaninow die Paganini-Variation Nummer 18 ausgesucht. Wir hören das Stück gespielt von dem Cleveland Orchestra. Herr Grau, herzlichen Dank, dass Sie im Studio waren und Tschüss an unsere Hörer und Hörerinnen, sagt Inge Breuer.
Vielen Dank.